Moin Moin.
Willkommen zum Camping-Podcast
Camper Van Dijk mit
Lang Lang und
Jorge. Wir haben keine Ahnung davon,
aber wir reden drüber. Und heute reden wir über unsere Kastenwagen Manni und Emil.
Ja, super. Erstmal schön, dass es wieder gepasst hat. Das erste Mal nach langem Mal wieder, dass wir uns auch persönlich sehen.
Sozusagen, richtig, von Auge in Auge.
Die letzten Male war alles online, aber ja.
Genau, ja, wenn man immer arbeiten muss, ne, was willst du machen?
Wie geht's überhaupt?
Wunderbar. Doch, muss ich sagen. Ich kann nicht klagen. Schlechten Menschen geht's immer gut.
Ja, deswegen geht's mir auch immer gut. Ja, du hast schon gesagt, heute geht's um unsere Kastenwagen. Erzähl mal, was hast du für einen?
Ich habe einen Knaus. Als Modellnummer ist es der Boxster 600 Street. Wir haben ein Sondermodell, hatte ich glaube ich schon in der ersten Folge schon mal oder zweiten Folge schon mal gesagt.
Ich glaube in der zweiten,
ja. Und ja, das ist das Modell 60 Years, denn die Firma Knaus gibt es mittlerweile seit 60 Jahren.
Ja, da kann ich nicht mithalten.
Das war ein Sondermodell sozusagen, ne, mit diversen Extras, die schon quasi ab Liste schon eingebaut waren. Ob man sie braucht, sagen wir dahingestellt, wir haben sie halt drin.
Na gut, aber haben ist immer besser als brauchen und wenn es sowieso mit drin ist,
so
nimmt man es doch gerne mit.
Ja, deswegen. Bei Männern ist es immer so, haben ist besser als brauchen. Da hast du völlig recht, da stimme ich zu.
Und das wird auch noch ganz oft bei den ganzen Gimmicks kommen.
Haben ja, richtig,
ist besser als brauchen.
Ja, das ist, also wie gesagt, so viel Unterschied sind da zwischen unseren gar nicht. Klar, die Hersteller sind unterschiedlich. Du hast einen?
Ich habe einen Carrado und von der Marke her, also von der Type ist das ein CVE 601. Okay. Und dieses 1 steht halt dafür am Ende, dass es, wir haben hinten ein Etagenbett drinne. Und das eben, meine Tochter muss auch irgendwo schlafen und ich hatte keine Lust auf diese Umbauerei. Mhm. Und deswegen haben wir uns hinten für Etagenbetten entschieden. Der Nachteil ist, du hast zwar nicht so eine Sitzhöhe quasi im Bett, aber schlafen kannst du super da. Aber du hast halt immer zwei aufgebaute Betten.
Ja, aber und, du hast halt auch den Stauraum, der oben dann fehlt, an der Decke dann.
Ne? Ja, einmal das, du hast oben weniger Schränke, weil du hast nur auf einer Seite Schränke und die sind auch kleiner. Und was noch viel gravierender ist, du hast eine deutlich kleinere Garage.
Stimmt, die ist flacher, ne?
Ja, deutlich flacher, weil das Bett natürlich tiefer ist, um überhaupt diese Höhe hinzukriegen.
Ja.
Bei den, ich schätze mal, bei deinen ist es auch so, hast ja, wenn du ins Bett steigst, musst du einfach springen, damit du da überhaupt reinkommst, weil das eine relativ große Einstiegshöhe ist.
Ja, ich bin halt auch nicht so groß.
Ja, gut, du brauchst eh eine Leiter. Aber als solches ist es dann eben so, dass bei uns das schon eher niedrig ist und ich mir dann eher den Kopf einhau.
Aber ich habe ein Gimmick, ich habe ein kleines Ausziehbrett, was ich quasi als Steighilfe nehmen kann.
Ja,
ein
Loch im Boden wäre bei mir jetzt blöd, aber gut. Das, aber das ist deswegen 601 eben wegen dieser Etagenbetten. Ja. Von Carrado, Modellreihe 2020. Haben wir ja auch in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, wann wir die Dinger und wie wir die gekauft haben.
Genau.
Genau, aber da eben das Modell. Und ist man sagt, ist ein Carrado, aber der Unterbau ist ein Fiat Ducato.
Ja, ist bei uns auch so.
Das finde ich immer relativ verwirrend. Da war für mich am Anfang auch schwer, das zu begreifen. Für mich war das immer ein Fiat. Das Tolle ist, bei mir steht es hinten auch noch drauf.
Ja, genau.
Was ich festgestellt habe, bei vielen machen sie es ja auch ab, diese Fiat-Bezeichnung.
Ja, bei uns ist es komplett alles weg. Es ist auch vorne Emblem von Fiat. Ist bei uns aus dem Kühlergrill weg, das ist ein Knaus-Emblem.
Ja, bei uns, das haben sie komischerweise gemacht, da ist Carrado drin, aber hinten sind nur alle Fiat-Emblems drin.
Einfach mal vergessen.
Ja, kann ja mal vorkommen.
Fiat aber, Professional steht noch drauf, ne?
Genau. Genau, so sieht's aus. Ja, aber das, warum das so entscheidend ist, dass es eben kein Fiat mehr ist, das wird sie noch bei den Extras herausstellen.
Oh ja.
Und beim Nachrüsten, weil es da teilweise Probleme mit der ABE gibt.
Ja, ja, richtig, genau.
Und das war so ein Ding, wo ich dann auch drüber gestolpert bin. Ja, aber erzähl, was hat euer Fahrzeug denn noch so an Extras alles drin, oder?
Er hat ein Aufstelldach.
Ein Aufstelldach,
ein gut. Ein Aufstelldach, also quasi hautnah live Zeltfeeling. Ne? Nein, aber das ist schon ein schönes Dach. Ne? Knaus hat damit geworben, dass es eine neue Technologie ist. Wird sich herausstellen, wie gut sie ist am Ende. Ne?
Aber ja, vom da Grundsatz hat man jetzt schon das ein oder andere gehört.
Ja, deswegen, vielleicht werden wir das nochmal in irgendeiner Folge aufgreifen. Wir sind ja noch am Ball. Das ein oder andere Problemchen gibt's da schon, aber wie gesagt, das tut dem Auto keinen Abbruch. Ich sag mal, wenn die das da regeln, dann ist das in Ordnung. dann funktioniert das. Also ich liebe es, da oben zu schlafen, weil...
Ich muss auch sagen, ich habe mir natürlich hab mir den Wagen vernünftig angeguckt, aber wenn du da oben drinne bist, das ist schon cool. Gerade wenn gutes Wetter ist und du das da oben komplett aufmachen kannst,
ja,
das bietet schon einen enormen Panoramablick.
Es ist echt schon einmal selbst, genau, Panoramablick. Und es ist auch das Raumgefühl einfach ein ganz anderes. Ne? Und wer es kennt, wie gesagt, wir haben 2 Kinder im Alter von 11 und 8 zurzeit, aktuell, ja. Jetzt.
Aktuell jetzt.
Manchmal macht das schon Sinn, wenn man sie auch räumlich trennen kann. Ist im Etagenbett schwierig.
Ja, brauche ich ja nicht, ich habe nur eine Tochter.
Nähe ist, ja, genau, die Nähe ist halt da, aber...
Obwohl, die kommt jetzt ein schwieriges Alter, also da ist es manchmal auch schon ganz... Die hat schon dieses, ihr Bett da auch so ein bisschen als Rückziehort, das ist schon so ein bisschen, ja. Wo sie dann auch für sich ist.
Ja, da muss man schon sagen, da ist diese, ja, 6 Meter Größe, um genau zu sein, 5,99, genau, ist dann schon...
Unter 6 Meter, ganz
genau, richtig. Andere Geschichte, genau. Ja, für jeden, der auf die Fähre fährt, der weiß warum.
Ja.
Na? Nee, und wie gesagt, bei uns ist es auch eigentlich ein Ducato. Aber dadurch, dass es eben halt Wohnmobilausbau ist, ist es von der Firma Knaus, ist es ein F250 von der Firma Knaus. Und wie Jorge schon sagt, das ist einfach für das, was man da nachträglich, was alleine der Reifen rangeht, muss man schon genau auf achten wegen ABE oder Eintragung oder sonst irgendwas. Ne?
Ja, wo du Reifen gerade ansprichst, also das war ja ein Thema, was bei mir auch akut war. Also der ist mit Sommerreifen gekommen. Ich glaube, da waren diese Camper, welche sind da drauf? Irgendwelche Camper heißen die. Wird im Blog nachgereicht. Auf jeden Fall, da sind so Standard Sommerreifen drauf und ich wollte natürlich vernünftige Winterreifen haben, weil wir natürlich auch im Winter mit dem Fahrzeug unterwegs sein wollten. Und was das Fahrzeug nicht hatte, wir hatten keine Alufelgen. Für den Sommer Alufelgen finde ich schon schick, wollte ich nachrüsten. Habe ich dann auch gemacht und da bin ich das erste Mal so an die Grenzen gestoßen von wegen Fiat. Also es,
das stimmt, das
ist schon, es ist kein Fiat mehr. Es ist ein, Carrado ist der Ausbauer, aber eigentlich der Hersteller ist Capron, die Firma. Und die steht auch im Fahrzeugschein. Und dementsprechend gibt es keine ABE für irgendwelche Felgen und man muss sich alles eintragen lassen.
Aber bleib mal liegen mit deinem Auto. Wen musst du dann anrufen?
Fiat.
Ja, ist verrückt, oder?
Ja, die kennen das Auto dann auch. Aber egal.
Zum Glück.
Auf jeden Fall musste ich dann diese Alufelgen, die ich dann nachgerüstet habe, auch eintragen lassen. Übrigens, ich habe mich für die Borbet CWD 60668, für die, die es interessiert, entschieden, finde ich super coole Felgen und das Schöne ist, das sind nicht so die Standard-Alufelgen, die Fiat immer mit rausgibt, sondern das ist mal ein bisschen was anderes, was man vielleicht nicht so oft sieht.
Du meinst jetzt, meine sind die normalen
Alu-Standard. Das hast du jetzt gesagt.
Leitchassis.
Die sehen ja schick aus, keine Frage.
Deswegen.
Aber, nee,
aber ich habe sie auch 8-fach.
Ja, schön. Ja, auch für Winterreifen auch, da wusste ich doch gar nicht.
Natürlich.
Ja, sehr schön. Na gut, ich habe sie halt nur 4 Alufelgen und 4 Stahlfelgen. Ich finde im Winter Stahlfelgen eigentlich, da bin ich vielleicht auch altmodisch, auch praktischer, gerade wenn du mal eine Schneekette oder sowas draufziehen musst. Kann das schon mal sein, dass das die Alufelgen nicht ganz so toll finden? Oder man ungewollt mal gegen den Kantstein rutscht. Ich weiß, dir passiert sowas nie.
Natürlich nicht. Aber außerdem ist es ein Gebrauchsgegenstand.
Ja, ja. Dann sind Alufelgen schon blöd. Aber nee, okay. Auf jeden Fall Borbet. Preis 120 € pro Stück, wenn es interessiert. Und dann muss man halt berücksichtigen, man braucht ein TÜV-Gutachten. Das heißt, nachdem die Felgen dann drauf waren, bin ich mit der ABE vom Fiat, also von ABE von den Felgen für ein Fiat-Fahrzeug, bin ich dann zum TÜV gegangen. Der hat sich das alles angeguckt, hat sich das alles nochmal vermessen und was nicht alles. Und dann hat er mir eine ABE eben für den Capron gegeben und dann durfte es nachgetragen werden. Aber das muss man halt berücksichtigen, wenn man sowas nachrüsten möchte.
Ja, es ist immer so ein gewisser Aufwand mit verbunden. Ne? Das, alleine das zum TÜV fahren, der will sein Geld, soll er haben, ne? Dafür gibt es ja auch. Aber genau. Ich muss dann wieder zur Zulassungsstelle, ich muss es wieder eintragen lassen,
ja,
ich muss wieder dies, ich muss wieder das.
Da siehst du, die Kosten habe ich noch gar nicht mit aufgeführt, was du musst das ja auch alles umtragen lassen.
Ja, das sind 12 €.
Ja, gut, das war überschaubar, da ist, glaube ich, der Dieselpreis mittlerweile höher fast.
Oh ja, das Hinfahren war teurer.
Ja, und gut, die Eintragung beim TÜV war nur 90, das Gutachten vom TÜV war 90 €. Das ist jetzt überschaubar. Aber dafür hat Manni jetzt im Sommer schöne Alufelgen. Und was ich gar nicht so gedacht hätte, gewichttechnisch macht das auch einen Unterschied zwischen Stahl und Alufelgen. Also das macht sich schon bemerkbar. Ich bin im Sommer, kann ich deutlich mehr zuladen als im Winter.
Obwohl ich finde, wenn man die Reifen an sich anhebt, händisch merkt man diesen Gewichtsunterschied nicht so großartig. Aber wie du ja sagst, wenn du hast ihn gewogen und das alles, das macht schon einen Unterschied, ne, auf die Gesamt. Größe sozusagen.
Ja, gut, ab einer gewissen ab ein gewisses Gewicht kann ich das nicht mehr so ohne weiteres auseinanderhalten. Aber ja doch, ist schwer, beide schwer. Stahl und Alu, beide schwer. Aber Alu soll wohl ein bisschen leichter sein. Ja, macht auch Sinn. Okay. Ja, Reifen habe ich auf jeden Fall nachgerüstet.
Ja, ja, ich habe, also wie gesagt, meiner wurde auch eben halt auf den normalen Alu-Standardfelgen von Fiat ausgeliefert. Da steht noch Fiat drauf, ne? Da sind ja so kleine Kappen in der Mitte für die Radnabe. Das sind Fiat-Felgen, Originalfelgen, die allerdings auch bei dem Citroën oder bei dem Peugeot so mit ausgeliefert sind. Es sind haargenau die gleichen ID-Nummern oder wie man das auch immer, die Seriennummern, die sind die gleichen. Und da war nämlich der Ausschlag, ich habe mir dann quasi, weil es ja Sommerreifen sind, habe ich mir auch Winter- bzw. Jahresreifen habe ich mir besorgt. Der Plan war schon gestrickt, dass wir nach Schweden fahren und dass wir da natürlich auch so ein bisschen Offroad fahren.
Da hast du ganz coole Reifen, ne? Also ja. Ich muss ja sagen, mit denen habe ich auch geliebäugelt.
Ja, ja, genau.
Das sind schon coole Reifen, aber waren halt Ganzjahresreifen und ich habe mich halt für, ich wollte komplette Winterreifen haben. Aber erzähl mal, was für Reifen hast du da drauf?
Also ich habe die BF Goodrich, habe ich, die AT, die Allterrain.
Die richtig guten.
Ja, genau.
Das ist schon so.
Nein, und die BF Goodrich haben wir uns gekauft, oder beziehungsweise habe ich gekauft, gebraucht. Die sind ein Jahr, sind die gelaufen auf einem Citroën. Ich habe sie mir dann damals geholt sozusagen, weil ich, wie gesagt, die geliebäugelt habe damit, dass wenn wir nach Schweden fahren, dass wir da quasi auch mal Offroad fahren. Wäre schon mal in Südschweden eher nicht, aber über so ein bisschen die so Richtung Stockholm da oben nördlicher, da werden die Straßen halt auch anders. Und sie haben halt einfach verstärkte Flanken, ne?
Ja gut, das ist schon ein Vorteil.
Wer sich das bildlich nicht vorstellen kann, es sind halt eben wie Geländereifen, so vom Geländewagen. Er sieht dann immer so ein bisschen Offroader aus, als wäre es ein 4x4, ist es aber nicht.
Also sehen schon böse aus.
Ja, ja, genau. Das ist, hat in der Größe 2,25 mal, was habe ich jetzt, 75 in 16 Zoll. Ne? Ja. Genau, das sind 16 Zoll Felgen. Ne? Sollte man auch bei der Bestellung drauf achten, ob 15 oder 16 Zoll Felgen. Ja.
Ne, das macht nochmal einen Unterschied, auch gerade wenn du mal auf eine Fähre fährst oder wenn du irgendwie mal über einen Hügel rüber musst, da macht dieses 16 und 15 Zoll doch einen gravierenden Unterschied.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, deswegen, also unser wurde standardmäßig mit 16 Zoll Felgen schon ausgeliefert, da war ich auch so ein bisschen so, haben alle gesagt, oh, hast du mal gut oder hast du Glück gehabt, dass du die 16 Zoll Felgen genommen hast? Ich sag, ja, wieso, was war da der Unterschied? Und dann sagte man mir nämlich auch, dass die Bodenfreiheit schon den 16 Zollern schon eindeutig besser ist.
Ja, genau, das hat mir damals zum Glück der Verkäufer gesagt. Der war echt, muss ich auch sagen, der Verkäufer war extrem gut. Oder der hat uns da sehr gut beraten und der hat da schon großen Wert drauf gelegt und sagte gleich, ja, wenn du mal auf eine Fähre musst und dies und das. Man hat gemerkt, der ist halt selber auch mit dem Wohnmobil unterwegs.
Ja, finde ich immer ganz wichtig dann. Ne?
Und dementsprechend hat er da einen die richtigen Tipps gegeben. Das war einfach so.
Richtig, genau. Ja, dadurch, dass sie gebraucht waren, habe ich jetzt 1100 Euro dafür bezahlt gehabt, für 4 Stück auf Alufelge. Gut, unser ist jetzt mit Alufelge, identischer Felge sozusagen, 8-fach bereift, ne? Ja, Jahresreifen cool. Und Sommerreifen dann, ne? Was ich ganz cool finde, ich bin eigentlich auch eher der Verfechter für Winterreifen, aber dieses Zwischending, wenn wir jetzt nach Italien fahren und das alles, ne, du das fährst stimmt. durch die Schweiz oder durch Österreich, du hast dann Schnee manchmal.
Ja, das ist gerade so die Übergangszeit.
Ja, genau, Frühjahr, da sind sie sehr griffig. Und wenn du dann nachher in Italien fährst und dann bei 20 Grad, sie sind halt auch für den Sommer halt einfach nicht wesentlich schlechter. Der einzige Vorteil, den ich jetzt festgestellt habe, ist, ach Quatsch, Nachteil meine ich, dass sie so einen knappen Liter auf 100 Kilometer schon mehr Diesel
das
benötigen.
Das Profil macht sich bemerkbar.
Ja, deswegen, ne? Aber die Optik, die Optik, nein, das ist schon.
Nein, deswegen. Vielleicht hauen wir mal ein paar Fotos im Blog und dann kann man das.
Ja, genau, richtig, deswegen.
Ich habe gar nicht gesagt, also übrigens, der Reifen heißt Camper Kontakt, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, so heißt das Ding.
Ja, stimmt, genau.
Und die Winterreifen habe ich von Michelin, der Alpine. Und da muss ich sagen, ich habe die jetzt schon 2 Jahre im Winter gefahren, bin ich mega mit zufrieden. Also das ist schon ein cooler Reifen.
Ja.
Und ich glaube, da lohnt sich auch, die ein oder anderen Euro auszugeben, weil im Endeffekt ist das nachher das, was die auf der Straße hält. Was,
dafür klar.
sorgt, dass die Kiste auf Spur bleibt. Ja.
Richtig. Also ich habe, wie gesagt, mal bei YouTube habe ich mal geguckt, da hat man die auch direkt mal verglichen, Winterreifen gegen diesen Alterer und er war nicht wesentlich schlechter. Ne? Und ich habe ihn jetzt als Kompromisslösung genommen, erstmal um es auszuprobieren und dann auch gerade eben halt für die Offroad-Strecken. Aber wie gesagt, ich bin mit zufrieden. Ne? Er fährt, wir kommen auch auf nassen und matschigen Rasenflächen kommen wir relativ gut weiter. Ne? Das funktioniert schon. Ne? Bei den anderen Reifen hat man manchmal ja schon, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Winterreifen ist, aber ich sag mal, bei Sommerreifen hast du schon auf einem nassen Acker, wenn du dann irgendwo einen Stellplatz findest, hast du manchmal schon das Profil dann dicht. Ne?
Da habe ich ein cooles Gimmick übrigens für, das kann man nochmal in einer weiteren Folge mal besprechen. Es gibt so klappbare diese Riesenbretter.
Diese Sandbretter, ne?
Genau, Sandbretter, die wollte ich mir nicht ans Auto bauen. Es gibt so klappbare Teile, die du echt in mehr oder minder eine Schublade kriegst.
Okay.
Die sind sogar für 3,5 Tonnen ohne
auch
Probleme
zugelassen. Ja, okay. Zugelassen. Ja, nicht, dass man dann drüber fährt und
knack, das bringt einen.
Das war's.
Nee, das passt schon.
Ja, die Modellvariante, wir haben 140 PS.
Ja, super.
Es gab ihn
guter
ja mit
Motor,
ja, genau, es gab ihn mit 160 und mit 180 PS. Ja, ich glaube, das ist, wie in jeder Branche gibt's mal ein Montags- und Sonntagsauto. Ein Nachbar von mir, der hatte den mit 180 PS, glaube ich. Der hatte nach 2.500 Kilometern einen Motorschaden.
Oh, das ist bitter, ey.
Ich habe mal einen Mechaniker getroffen, der den auch gefragt hat und das alles, was wir für einen Motor drin haben. Und hab ich gesagt, ja, du, wir haben den 140 PS Motor genommen. Und sagt, oh, das ist top, das ist echt der fest oder der am, ja, wie sagt man, langlebigste.
Ich muss auch sagen, ich bin da mega mit zufrieden. Also es reicht auch von der PS-Zahl. Du kommst den Berg vernünftig hoch, du hast keine Probleme da. Der ist natürlich kein Sportwagen.
Ja,
genau. Aber für ein Wohnmobil, finde ich, reicht das vom Anzug vollkommen. Ja. Wenn du mehr oder wenn du rabiater fährst, dann kannst du eh das Inventar neu sortieren.
Ja, also muss ich sagen. Ist ja kein Rettungswagen, ne?
Von daher fällt mir da gemütlich mit hin und da reichen die 140 PS alle mal.
Ja, deswegen. Und da muss man halt mal runterschalten, wo wir beim nächsten Thema sind. Wir haben Schaltgetriebe.
Jo.
Weil wir die 3000 Euro damals einfach zu hoch angesetzt fanden fürs 9-Gang Wandleitergetriebe.
Gebe ich dir vollkommen recht, war bei mir uns damals nichts anderes. Mhm. Wobei im Nachhinein muss man ganz ehrlich sagen, wäre es vielleicht eine Option gewesen.
Ja, genau, richtig. Jetzt im Nachhinein oder was weiß ich. Ne? Hinterher ist man immer schlauer, sagt man. Ne? Aber das ist, also wie gesagt, Schaltgetriebe, 6-Gang. Hat eine, genauso wie deiner, eine 6D Temp, also ist auch mit AdBlue zu betanken.
Hat auch eine Dieselheizung bei
euch? Genau, wir haben auch die Truma Kombi D6.
Ja, wir mussten uns auch damals für eine Dieselheizung entscheiden.
Ja, warum?
Weil bei uns gab es gar keine Möglichkeit, Gas einzubauen.
Okay.
Weil die, aufgrund dessen, dass wir dieses Etagenbett hinten haben, ist unsere Heckgarage ja deutlich niedriger. Und
ja,
du kriegst so kleine 5-Liter-Flaschen rein an Gas.
Ach,
und wenn
so,
du eine Gasheizung im Winter benutzt, die schluckt da schon ein bisschen Gas. Und deswegen haben sie von vornherein gesagt, diese Modellreihe wird nur als Dieselheizung ausgeliefert.
Okay.
Weil du gar nicht die Gasvorräte
ja, genau. Wir haben uns damals für Diesel entschieden, weil wir gesagt haben, egal wo wir sind, ich meine, sicherlich gibt es Gas. Haben wir immer gedacht, na, Gas gibt es immer und überall. Ne? Jetzt haben wir da die anderen Probleme gehabt. Und wir wollten einfach Diesel haben, weil wir einfach der Meinung waren, man ist dann so ein bisschen autarker. Ne? Weil Tankstellen, das Netz ist eigentlich deutlich besser als diese Gasabnahmepunkte und das. Und deswegen haben wir auch einen 90 Liter Dieseltank da drin. Na, das war auch bei dem Modell als Standard.
Genau, haben wir auch 90 Liter. Aber das war bei uns extra, muss man schon sagen. Dass,
ich glaube, der hat vorher, sonst hat er 75, glaube ich, normal. Ne? Wenn du den nach Liste ist, glaube ich, 75 Liter.
Genau.
Und so hast du dann 15 Liter mehr noch drin.
Wobei man da ja auch immer abwägen muss wegen Gewicht nochmal. Das war damals, worüber ich so nachgedacht habe. 90 Liter, klar, schön und größerer Tank. Mehr Spielraum, weitere Strecken oder auch Dieselheizung, so ein bisschen Reserve drin.
Ja.
Und allerdings bringt das natürlich auch ein bisschen mehr Gewicht mit in den Wagen.
Oh ja, ja, klar, natürlich.
Unser ist noch mit Anhängerkupplung, fand ich ganz wichtig. Haben wir schlau, wie wir waren damals. Okay, Anhängerkupplung. Ja,
ne?
Selbstverständlich. Natürlich. Abnehmbar. Klingt immer gut, ist bei meinem normalen PKW auch, habe ich gedacht.
1A. Das ist auch gut.
Ja, das weiß ich jetzt auch, dass man da vielleicht nochmal genauer drüber nachdenken hätte können.
Ja.
Weil das Problem ist einfach, jeder Anhänger, den ich da drauf baue, kriege ich halt keine Hecktür mehr auf.
Ja.
Und da kannst du vielleicht was zu sagen, weil ihr habt euch ja für eine andere Variante entschieden.
Ja, genau, wir haben uns für die starre Anhängerkupplung entschieden, weil ich gesehen habe, man muss natürlich immer auch auf das Modell achten, es gibt da auch Unterschiede, aber wir haben eine von Brink, die hat die Möglichkeit, quasi man das mit diesen Zapfen oder diesen Anhängerdorn quasi lochmäßig nach unten noch verstellen kann. Du hast einmal die normale Höhe für einen normalen Anhänger und du hast dann einfach nochmal Löcher unten, die du dann selber händisch quasi verstellen kannst, musst ihn abbauen, abschrauben und dann kannst du ihn tiefer setzen. Und das war für uns eine Entscheidung, weil wir auch immer mit unserem Händler gesprochen haben und gesagt haben, ja, das muss unbedingt die und die sein, weil wir wollen einen Fahrradheckträger haben, den wir da drauf bauen können und den wir dann quasi nach hinten mit aufgesetzten Fahrrädern wegschieben oder wegziehen können nach unten, gar nicht nur klappen, sondern wegziehen, weil dann können wir nämlich die Hecktür nämlich aufmachen. Ja, ist alles gut und schön, wir kommen da rüber. Nur das Problem ist, dass Papa ja sein Fahrrad hat er ja direkt als erstes draufgebaut. Und wir können auf der rechten Seite, können wir es am Fahrrad vorbeischwenken, auf der linken Seite nicht.
Ah. Ihr kriegt die Türen jedenfalls ein bisschen auf.
Das ja, also ich kann bei aufgesetztem Heckträger, kann ich quasi trotzdem hinten dran und aus der Heckgarage Sachen rausholen.
Ja gut, das ist bei uns halt gar nicht möglich, wenn der Träger hinten drauf ist, dann muss ich tatsächlich die Fahrräder alle abbauen.
Okay.
Ja, das und Träger natürlich runter und dann die Türen. Das ist schon ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man da so einen Fahrradträger draufbauen kann. Festmontieren, das haben wir leider nicht. Allerdings ist das auch immer so eine Gewichtssache, ne? Diese Stahlkonstruktion, dass man den dann ganz schwenken kann, die wiegt dann ja auch eine ganze Menge, ne?
für die Hecktür jetzt.
Nee, du, wenn du den Fahrradträger hast.
Ach so, also
Fahrradträger, ja, die du richtig, quasi genau fest ja unten montieren kannst, so ein Schwenkarm, der dann genau rausfährt und da setzt ja du den Träger drauf.
Ja, das ist natürlich Gewicht, was du damit einbringst dann, aber ja, das genau muss ja auch stabil
das
sein.
Das ist einfach problematisch. Aber sowas haben wir uns halt auch schon mal angeguckt. Vielleicht irgendwann mal nachrüsten, wenn das dann mit dem Gewicht passt.
Ja, ja, genau, richtig. Ja, und dadurch, dass es eben halt das Sondermodell war, wir haben ein Head-Up-Display, ist jetzt ein Gimmick, das bringt mich jetzt nicht weit nach vorne. Was ganz nett ist, es ist digital und ich habe quasi dann auch immer meine Geschwindigkeit, die ich fahre, sozusagen im Sichtfeld, in der Scheibe sozusagen.
Gut, bringt dir das was? Ich sag mal, das eine oder andere Foto wurde doch von dir schon geschossen.
Ah, ja, natürlich. Nein, das passiert halt schon durchaus mal, dass man sich dann mal in den Ort reinrollen lässt und ja.
Und dann erst Ortsausgang den Fuß wieder, ach nee, da setzt schon wieder weiter drauf.
Ja, ja, genau. Nein, aber vom Grundsatz her, es ist ganz interessant, weil wenn ich mit unserem Navigationsgerät sozusagen auch navigiere, zeigt er natürlich auch die Kreisel und die Abfahrten und alles zeigt er mir auch genau dann auch auf und was halt auch in den Navikarten hinterlegt ist an Geschwindigkeitsbegrenzung. Problem weiß jeder, die sind nicht aktuell.
Weiß das Gott nicht. Also da musst du, da muss man schon wirklich genau schauen, genau, wie das da ist. Also das kann man sich leider überhaupt nicht auf die Navis verlassen. Genau, zweite Aufbaubatterie, habt ihr sowas?
Ja, genau, wir haben eine zweite AGM-Batterie mit 95 Ampere. Also wir haben knapp, also mit zwei Stück, 190 Ampere haben wir sozusagen als Aufbaubatterien. Die waren auch serienmäßig drin, da brauchten wir auch nichts extra bestellen oder sonst irgendwas.
Die mussten wir bei uns extra reinsetzen lassen. Ja. Aber bereue ich auch keine Sekunde.
Nein,
ich sag mal,
absolut
mit einer wäre das schon verdammt knapp. Ich finde, mit zwei ist das schon, gerade wenn man länger irgendwo steht und nicht fährt.
Ja, wenn man irgendwo abseits steht, ohne Stromversorgung, das alles, und man hat nur diese beiden Batterien und bleibt mal zwei, drei Tage stehen, das wird dann schon interessant, ne?
Im Sommer geht's vielleicht noch, da ist dann nur der Kühlschrank. Wir haben bei uns einen Kompressorkühlschrank drin.
Ja, genau, haben wir auch.
Kühlt super, aber braucht natürlich immer Strom.
Ja.
Und, aber im Winter, wenn die Dieselheizung dann noch zusätzlich läuft, dann wird das schon schnell eng, muss man einfach sagen.
Das ist dann, ja, dann mosert er schon rum, dass er dann an seine Belastungsgrenzen kommt, ne?
Ja, also spätestens zweiten Tag, da muss irgendwas mit Solar oder irgendwas passieren.
Ja, genau. Deswegen. Ja, und es sind einem halt Nass-Säure-Batterien, ne? Das sind diese AGMs, diese Fließbatterien. Ja, viele bauen ja ihre Lithium-Ionen- oder Lithium-Eisenphosphat-Batterien da ein, aber da muss man ja natürlich auch viel umbauen. Für die, die es nicht wissen, du hast es mal ausgesucht, ne? Mit dem Regler und mit der ganzen Versorgung.
Das muss halt alles dementsprechend angepasst werden. Ne? Du gibst ja bei solchen Ladereglern auch immer die Type von deiner Batterie an und das muss halt alles geändert werden.
Ja.
Ist jetzt kein riesen Staatsakt, aber man muss halt dran denken, wenn man sich andere Batterien reinsetzt, dass die ganzen Komponenten, die dahinter folgen, dementsprechend angepasst werden.
Ja, sonst ist der Spaß an der Freude ganz schnell dahin, wenn die Batterie denn, keine Ahnung, 2000 Euro kostet und die dann auf einmal dann irgendwie nach dem ersten Urlaub kaputt ist.
Ja, und nicht nur die Batterie. Ich glaube eher, dass der Laderegler und auch die EBL damit eventuell Probleme kriegen.
Oh ja, EBL ist ja auch so ein Thema.
Ja, das kann auch mal schnell kaputt gehen, besonders wenn man irgendwo reinbohrt, wo man nicht reinbohrt sollte. Genau. Markise, war die standardmäßig bei euch oder habt ihr die nachrüsten lassen?
Nee, wir haben die standardmäßig schon dran gehabt. Dadurch, dass wir ein Aufstelldach haben, bei den meisten Campern ist das, oder bei den meisten Kastenwagen ist es ja liegenderweise oben drauf. Das ist irgendwie meistens von Thule oder von Fiamma. Wir haben von Thule die 5200. Die ist aufrecht gelagert, rechts vom Aufstelldach, also an die Seite montiert, also aufrecht. Riesenvorteil, habe ich bei dir gesehen, zu unserer gegenüber. Unsere kann man auch öffnen, wenn die Schiebetür geöffnet ist.
Das geht bei uns nicht.
Das funktioniert bei den meisten nicht. Genau, richtig. Deswegen. Und das hatte ich mal gesehen. Ob mich das jetzt weit nach vorne bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist halt einfach weniger, wo man aneckt, ne? Wenn man denen einfach mal die Markise rausdreht, weil man ja sich jetzt irgendwie auf seinen Platz aufbaut. Und man lässt dann die Tür auf, weil man ja noch mit dem Innenleben quasi spricht.
Nee, das kannst du vergessen in dem Moment. Also wenn die rausfahren willst, dann muss die Tür halt wirklich zu.
Ja.
Das ist auch nur das erste kleine Stück. Also es geht halt wirklich nur um die ersten 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter, wo die Markise rausfährt.
Mhm.
Sobald die darüber hinweg ist, ist das egal. Dann kannst du die Tür wieder aufmachen, kannst dich dann auch wieder weiter unterhalten.
Ja.
Aber da in dem Moment würde das halt mit der Tür ins Gehege kommen.
Ja. Also was ich auch ganz cool finde an so einem Aufstelldach ist, unser Aufstelldach ist mit einem 50x70 Heki, ne? Also wir haben Dachluke haben wir oben, ne? Das haben auch nicht alle, kommen nach und nach, kommen noch andere dazu, Hersteller, die das auch machen, aber wir haben auch hinter dem Aufstelldach haben wir auch ein 40x40 Heki über dem Querbett.
Das ist natürlich nicht schlecht, das
auch
stimmt. Das
bei einigen
cool.
nicht mehr verbaut, weil die das vom Platz her nicht hinkriegen, das ist bei dem sehr gut gelöst worden.
Okay.
Und das muss ich schon sagen, das ist schon Luxus will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon schön, wenn du von oben ein Fenster hast, was du dann mal im Sommer aufmachen kannst, damit die Hitze dann rauszieht. Ne?
Auf jeden Fall, wir haben auch zwei Fenster oben im Dach, also drei sogar, wenn man das Bad mitzählt. aber eben ein riesengroßes vorne eben, ich glaube 60 mal oder 65.
50 mal 70 sind die meisten.
Ja, 50 mal 70. Das ist schon recht groß, das ist schon echt cool. Hinten dann noch so ein kleines und dann natürlich das Typische, was in den Bädern verbaut wird.
Ja, das haben wir zum Beispiel nicht durch das Aufstelldach. Wir haben okay, das Seitenfenster.
Ja, da haben wir so einen, können wir so einen Durchluft oder so einen Durchzug erzeugen. Das ist gerade, wenn man geduscht hat oder so einen nassen Vorhang dahinter, ganz schon vom Vorteil, muss man einfach sagen. Wir haben damals uns, auch wenn wir, ich muss zugeben, damals, wo wir den bestellt haben, klang der so richtig cool. Wintertauglich oder Winter, oder ja, wintertauglich ist er ja, nicht winterfest, aber wintertauglich. Und meinte so, beheizter Abwassertank. Oh, das klingt ja richtig super, braucht man auf jeden Fall. Mhm. Haben wir bei uns drinne, habe ich in den knapp 3 Jahren jetzt maximal aus Versehen angemacht, wenn man mal gegenkommt. Bis dahin noch nicht. Also eingefroren ist uns das tatsächlich noch nie. Aber okay, ist drin, haben wir nach, also war ein Extra, haben wir mit einbauen lassen, weil wir dachten, könnte vielleicht was bringen, aber im Endeffekt, ich glaube, in unserem nächsten wird es nicht mehr drin sein.
Also bei unserem ist es auch drin gewesen, aber es war auch Serie. Mhm. Ja, bei uns ist die Abwassertankheizung lediglich ein Benzel in der Toilette, also nicht in der Toilette, sondern in der Duschkabine, den man dann nach oben zieht und dass sich dann unterm Auto quasi eine Klappe öffnet, wo dann die warme Luft aus dem Innenraum quasi, aus der Dieselheizung, auch nochmal mit an den Abwassertank mit rangepustet wird, dass er nicht einfriert. Ich habe mir das mal erklären lassen, das hat mich interessiert, weil es klingt wirklich, wie du schon sagst, total aufregend. Beheizter Abwassertank.
Also bei uns ist sie elektrisch, muss man fairerweise sagen. Okay. Also das ist eine E-Spule, die da verbaut worden ist. Und dementsprechend elektrisch. Also ich habe, also das Ding frisst auch richtig Strom, also muss man schon aufpassen.
Ja, das haben wir nicht. Mhm. Nee, also das bei uns ist, wenn wir die Heizung haben, am Laufen haben, dann wird auch sozusagen der Abwassertank sozusagen mitgeheizt dann durch unsere Dieselheizung. Also das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass wir jetzt deswegen ultra viel verbrauchen oder sonst was.
Nee, ich meine, die ist bei uns elektrisch.
Ja, gibt's ja auch so Heizmatten, die du nachrüsten kannst, die du dann da drunter klebst. Ne? Der ist ja diese ISU-Schalung da, dieses Styropor, was da ja sowieso standardmäßig drumherum ist.
Ja.
Und da kommt die dann, glaube ich, zwischen. Ne?
Genau, also das ist auf jeden Fall da. Genau. Wir haben eine Soganlage nachträglich eingebaut.
Ja, die haben wir nicht, genau. Hm.
Die, aber muss ich ganz ehrlich sagen, die kann ich nur jedem empfehlen. Das erste Jahr, glaube ich, waren wir ohne unterwegs. Wir haben die im zweiten Jahr nachgerüstet. Und das ist schon ein Unterschied. Man muss sagen, die Chemie rettet ja alles. Also das, man hat jetzt keine unangenehmen Gerüche da im Auto oder sonst was. Aber auch dieser Chemiegeruch war manchmal schon ein bisschen nervig. Hm. Und das ist halt jetzt komplett raus aus dem Auto. Man hat da wirklich gar nichts mehr.
Ja, aber der Einbau ist jetzt nicht unmöglich, aber er ist schon so ein bisschen tricky, wenn da mal was abbricht.
Ja, zum Beispiel die Bohrkrone, das kann schon mal sein, aber das, ich glaube, das passiert nicht selten. Deswegen haben sie die Blende ein bisschen größer gesetzt. Die deckelt das dann ganz gut ab. Das ist dann schon okay. So, bei uns passte das gerade noch. Ich habe die Bohrmaschine wieder eingefangen, bevor die Blende das nicht mehr hätte retten können.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja. Nee. So, ja, was wir jetzt noch haben machen lassen nachträglich ist, wir haben lange und breit darüber diskutiert, meine Frau und ich, ne, als Finanzministerin ist es da immer so ein bisschen Kosten-Nutzen-Faktor. Ich bin froh, dass ich diverse Zeitschriften gefunden habe, wo eben halt ein Testbericht drüber war über Zusatzfederung, Allgemeinfederung für Wohnmobile und das alles, dass es nicht nur Komfort oder komfortabler wird, sondern auch sicherer. Wir haben uns von der Firma Goldschmidt, haben wir uns das Camper Plus Evo Smart Paket einbauen lassen. Ja, ist nicht ganz günstig, ne? Wer das schon mal gegoogelt hat oder sonst irgendwas. Also wir haben inklusive TÜV-Abnahme, haben wir 2.800 Euro dafür bezahlt.
Na gut, das ist schon ein bisschen was, was man da investiert, ja.
Ja, und wir haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und auch meine Frau mittlerweile will das nicht mehr missen, weil man muss einfach sagen, es ist, wie es ist. Dieses Wohnmobil, dieser Kastenwagen ist ein Lieferwagen. Den hat DHL, den hat UPS, den hat Hermes, alle fahren, ja UPS vielleicht nicht, aber die fahren den alle als Transporter, ne, und er ist zweckmäßig, aber nicht komfortabel und wir haben sozusagen mit diesem Paket von Goldschmidt, haben wir die Root Comfort Dämpfer vorne reinbekommen, sind neue Federn drinne, sind andere Dämpfer drinne. Er streckt sich jetzt so ein bisschen in die Höhe, er ist jetzt knapp 4 Zentimeter höher als deiner. Okay, als Beispiel.
Bringt natürlich auch wieder ein bisschen mehr Bodenfreiheit.
Genau, richtig. Mhm. Ja, und dann haben wir eben halt die 8 Zoll Zweikreis Zusatzluftfederung hinten sozusagen auf der Achse. Jeder, der schon mal untergeguckt hat, du hast ja normalerweise so Bremsstopper, dass wenn du mal durchfederst, der hat ja regulär Blattfedern, haben die ja alle.
Ja, Lieferwagen
und diese,
halt.
Ja, genau. Und diese Zusatzluftfedern, die werden dann quasi mit einer Klammer am Fahrzeug befestigt und auf der Blattfeder. Und die saugen natürlich auch für ein weicheres Federmomentum, ne? Da ist zwar auch ein Dämpfer unten drin im Standard, aber diese Zusatzluftfederung, also ich finde die schon ganz cool. Also ich fahre sie meistens.
Ich muss sagen, ich habe da ja auch schon, also wir haben da auch drüber nachgedacht. Ja. Was uns ein bisschen abschreckt, ist der Preis. Also muss aber dazu sagen, ich hatte dann eine Vollfederung geguckt, weil ich das natürlich auch cool finde, weil ich dann auch die Auffahrkeile mir sparen kann.
Ganz anderes Regal.
Weil das dann nicht, nämlich nicht nur der Fahrkomfort ist, sondern gleichzeitig auch nochmal eben das Ausnovellieren. Mhm. Gerade wenn man abends irgendwo hinkommt, dann kann man einen Knopf drücken und der richtet sich selbstständig aus. Das war dann nochmal so die Angebote, die ich im Kopf habe, über das doppelte teurer.
Oh ja.
Ja, ist eine Investition, die sich, glaube ich, im Fahrkomfort und im Luxus mit Ausrichten und sowas lohnt.
Ja, deutlich.
Aber ich glaube nicht zum Nachrüsten. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir bei der Neuanschaffung, wenn wir irgendwann über eine Neuanschaffung von Wohnmobilen nachdenken, das vielleicht in Betracht ziehen, dass das mit reinkommt. Ja,
dass man das gleich von vornherein auf dem Zettel hat und ab Werk schon drin hat dann.
Ne? Genau, weil jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, gut, die Lösung, die du gewählt hast, macht da schon einen ordentlichen Fahrkomfort-Verbesserung. Das finde ich preislich und Leistung auch noch im Verhältnis.
Ja.
Wenn man jetzt eine Vollfederung nachrüstet, das sah ich dann irgendwie als Nachrüstsatz, kriegst du das später nie wieder beim Verkauf raus.
Nee,
das und deswegen hatte ich gedacht, dass wenn überhaupt bei einer Neuanschaffung.
Ja. Was eben halt ganz geil ist, ist dadurch, dass du die Zusatzluftfederung hinten drin hast. Du hast einen Kompressor verbaut. Wir haben links unten im Fahrer, also jetzt nicht im Fußraum, sondern so links unten unter den Einstellungen für Licht und das alles, haben wir so ein Soft-Touch-Display. Da können wir dann quasi links und rechts unabhängig, also aufgepumpt werden sie beide gleichzeitig, aber du kannst dann die Luft ablassen. Ich habe das mal nachgemessen. Also die im Internet kassieren ja unterschiedliche Aussagen über die Höhe, die man damit ausgleichen kann. Also wir haben schon etwas über 10 Zentimeter damit ausgeglichen. Wir können sie bis 7 bar hochpusten.
Und das ist schon aufblasen. Eine Menge. 10 Zentimeter ist ja schon was.
Ja,
deswegen. Also das spart vielleicht schon den einen oder anderen Keil.
Ich erinnere mich noch an den einen oder anderen Parkplatz, wo wir im Harz waren.
Oh ja, die sind da nicht alle gerade.
Da mussten wir sozusagen trotzdem noch Keile auf der einen Seite unterlegen, aber nur nicht mehr jetzt bis ganz ans Ende fahren, dass wir nur noch auf der letzten Rille stehen, sondern dadurch, dass wir ihn so hochpumpen konnten, konnten wir wirklich das ausgleichen und gerade stehen und standen dann nicht bergab, wie die beispielsweise die Wohnmobile daneben uns dann da direkt, ne?
Na gut, das ist schon ein Vorteil, will ich nicht abstreiten. Also ein bisschen kann man damit nivellieren, ja. Aber wie gesagt, das Vollfeder-Luftsystem auch von der Marke Goldschmidt, das ist schon echt zu der Mercedes. Also das wäre echt nochmal was, absolut. Was man da gut nachrüsten könnte.
Richtig.
Ja. Ja, Wechselrichter habe ich noch verbaut.
Oh ja.
Den fand ich ganz
wichtig. Den haben wir noch nicht.
Ich wollte schon mal, weil ich auch viel fotografiere nebenbei noch, wollte ich schon meinen Laptop vernünftig anschließen können, wenn ich frei stehe. Und da war schon 230 Volt zwingend für einen Laptop. Den haben wir jetzt noch verbaut. Reiner Sinus ist wichtig, haben wir drauf geachtet. Und eben 1000 Watt Dauerleistung. Wobei man muss sagen, Wechselrichter 1000 Watt, wenn du das aus deiner Batterie saugst, das hält nicht ewig. Also das geht relativ schnell bergab. In der Spitze kann der Wechselrichter sogar 2000 Watt. Hat zusätzlich noch einen USB-A-Anschluss und zwei normale Steckdosen. Aber so, wenn man mal schnell 230 Volt braucht, ist das schon eine coole Lösung, muss man einfach sagen. Oder unsere einfaches Beispiel, Zahnbürsten. Wir haben elektrische Zahnbürsten, die können wir nicht, da gibt es leider keinen USB-Anschluss für. Mhm. Kann man nur über 230 Volt laden.
Okay.
Und dafür ist dieser Wechselrichter halt einfach auch Gold wert, wenn man unterwegs ist. Die brauchen jetzt nicht wunders wie viel Leistung, aber die brauchen halt 230 Volt.
Mhm.
Und dafür kann man es halt super nutzen.
Oder ein Waffeleisen oder sowas.
Waffeleisen ist auch total cool. Aber da haben wir noch ein extra Gimmick.
Das
da gehen wir nochmal extra drauf
ein. Das gibt eine extra Folge.
Weil das Waffeleisen, das würde relativ schnell die Batterie leer ziehen. Das ist einfach so, ja. Du hast gesagt, du hast die Marke Knaus.
Mhm.
Willst du noch was zu der Marke Knaus selber sagen?
Was gibt's dazu zu sagen? Also ich sag mal, wenn jemand sich über Wohnmobile oder Wohnwagen unterhält oder sowas, ist ja Knaus irgendwie in aller Munde. Also ich glaube schon, dass das eine gute Firma ist. Die gibt's seit 1959, habe ich glaube ich gesehen. Die hatten in Hessen das erste Werk. Die haben mittlerweile 4 Werke. Entstehungsort unseres Campervans kommt aus Ungarn. Also das Werk, was diesen Boxster Camper Kastenwagen baut, ist 70 Kilometer nördlich von Budapest, das nennt sich Nagyoroszczy.
Okay.
Ja, es ist schwierig.
Wieso?
Ne? Wieso, weshalb, warum, wissen wir, glaube ich, alle, um Preise zu drücken und. Also wie gesagt, das hat mich jetzt bei der Entscheidung jetzt nicht großartig beeinträchtigt. Ne? Ich hatte die Marke Knaus halt gesehen Ich habe wenig ja auch ein Schlechtes Namen. Gehört, genau.
Ist ja auch ein Name, muss man einfach sagen. Also ist das schon ewig, wie du schon sagst, ewig auf dem Campingmarkt vertreten.
Ja.
Und die würden sich, glaube ich, nicht so lange halten, wenn die jetzt nur Schrott rausgeben würden.
Nee, deswegen. Und wenn ich an unser Innenleben denke, also es ist schon, ja, er wiegt ein bisschen mehr. Ne? Das ist immer so ein bisschen, aber das machen ja fast alle Hersteller.
Umso dicker das Holz, umso mehr Gewicht.
Ne? Ja, und auch das, das, was du nachher am Ende dann zuladen kannst, das ist ja oft Diskussion, dieses im fahrbereiten Zustand, ne? Sprich 75% Tank gefüllt und irgendwie nur 20 Stimmt. Liter Fahrwasser.
Ja.
Da gibt's mittlerweile Gerichtsurteile, die dann sagen, nein, fahrbereiter Zustand bedeutet wirklich, alle Flüssigkeiten, die da reingehören, sind drin.
Oh, das sind ja schon 90 ja, Liter ja. Tank und 100 Liter genau. Frischwasser. Da bist du ja. schon mal
Wir eben 200 Kilo. Wir haben 5 Liter, genau. Das ist mal eben, das darf man nicht verkennen. Das sind dann mal eben dann 90 Kilo knapp für den Dieseltank, glaube ich. Ja. Und dann eben halt auch 105 Kilo fürs Wasser.
Ja.
Und dann wird's mit einer Familie mit Aufstelldach, also wir waren immer sehr, sehr, sehr am Limit und eigentlich waren wir immer drüber. Es gibt zwar so diese Regelung, also diese 5% Marge.
Ja, aber nicht jedes Land hat das.
Nee, genau. Und dann, wenn man dann irgendwo mal im Ausland angehalten wird, rausgezogen wird, Österreich ist eins der Länder, die komplett wiegen. Genau. Und wenn du denn da quasi über die 3,5 Tonnen drüber weg bist, wir reden ja immer von Strafen und Strafen und Strafen. Ja, aber hat sich mal einer darüber Gedanken gemacht, was sagt die Versicherung? Das ist ein 3.500.
Aber da denkt ja keiner dran, dass
deswegen,
du mal einen umverbauen könntest.
So, ne, er will ja auch keiner, es kauft sich ja keiner ein Auto dafür. Aber wie gesagt, und wir haben durch die Umrüstung und das alles, wir haben auch lange drüber gesprochen und diskutiert und das alles. Wir haben ihn jetzt letzten Endes von 3,5 auf 3,85 Tonnen auflasten lassen. Also ist jetzt zulassungsmäßig, ist es halt ein LKW. Ja, wir müssen uns an die LKW-Vorschriften halten. Aber letzten Endes, es ist ja kein Sportwagen. Ne, wir fahren ja sowieso ganz entspannt auf den Autobahnen und das alles. Und mal ganz ehrlich, von außen sieht man das nicht, dass er 3,85 Tonnen hat. Siehst du wirklich nicht.
Das ist Obwohl jetzt
Frankreich?
Frankreich wirst du es sehen, auf jeden Fall.
Muss ich's.
Einmal für die Maut ist es, glaube ich, ein Gravier, aber da werden wir auch noch mal drauf eingehen, weil wir planen gerade.
Aber ich bin halt angehalten durch die Zulassung. Ich muss diese Tote-Winkel-Schilder muss ich vorne dran haben in einem absoluten bestimmten Abstand. Und auch an der Hecktür. Und daran erkennt man natürlich sofort, dass es ein 3,5 Tonnen ist. Ne?
Ja, genau. Ja, ich wollte noch was zu Carrado auf jeden Fall sagen. Also Carrado Capron baut ja sowohl für Carrado als auch für Sunlight. Und ich habe mich da in der Vorgeschichte zu dieser Folge ein bisschen schlau gemacht und habe mal auf deren Internetseite so ein bisschen geschaut.
Ja.
Bauen in Deutschland ist, dieses Werk liegt in Sachsen, direkt in der Mitte von der Sächsischen Schweiz, in Neustadt. Und was ich am coolsten fand, muss ich ganz ehrlich, da bin ich drüber gestolpert, die haben einen eigenen Song, die haben ein eigenes Lied, nur für Carrado. Und da wollte ich doch jetzt mal eben kurz reinhauen. Hör mal zu.
Wir von Capron geben Gas, dann haben alle Kunden Spaß. Denn wir
da muss ich ganz ehrlich sagen, auf die Idee zu kommen, ist schon cool.
Ja, ob man das braucht.
Ich fand's cool.
Weiß ich nicht.
Ich fand's auf jeden Fall ganz. Wer den ganzen Song übrigens hören will, muss einfach mal auf die Webseite von Capron gehen. Und da kann man den ganzen Song dann auch mal hören. Lustig auf jeden Fall. Dich braucht kein Mensch, aber sehr lustig.
Aber das ist wie so ein Head-Up-Display. Das brauchst du auch nicht. Nee. Aber wenn es da ist, ist ganz witzig. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe schon, die Zeit, die läuft. Wir sind knapp bei 40 Minuten schon. Von daher sind wir schon eigentlich über die Zeit, die wir für die Folgen einplanen haben. Wenn du nichts mehr hast, Lang.
Sicherheit?
Sicherheit, auf jeden Fall ein dickes Thema. Aber ich finde, das sollten wir extra machen.
Okay.
Weil das sind schon viele Gimmicks, die wir da verbaut haben. Und das passt auch gut zum Thema Gimmick.
Genau, dann können wir das in der Folge dann nennen, Schutz und Sicherheit.
Da erzählen wir dann alles, was wir da an zusätzlichen, Alarmanlage und auch die ganzen Ketten. Ja, das glaube ich, das würde jetzt den Rahmen dieser Sendung auf jeden Fall sprengen.
Genau, wir spoilern jetzt ein bisschen, dass ihr euch das nächste Mal wieder dann einschaltet, wenn es dann wieder heißt.
Camper van Dijk. Also, wir hören uns. Bis dann.
Ciao.
Das war Camper van Dijk.
Der Camping-Podcast mit
Lang und
Horge.
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Wenn ja, freuen wir uns, euch in 14 Tagen wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt
Camper van Dijk.